Herzlich willkommen bei der neuen Folge unseres Podcasts Besser Hören, dem Podcast für Hörgesundheit. Katharina, wir haben heute wieder einen sehr, sehr spannenden Gast gehabt. Rainer ist bei uns gewesen. Was für einen Menschen haben wir da kennengelernt?
Rainer ist einer unserer ehrenamtlicher Hörpaten bei Cochlea und wir haben einen sehr aktiven Menschen kennengelernt, mit einer wirklich auch interessanten beruflichen Laufbahn auch, aber auch im Privaten. Wir haben einen Familienmenschen aus dem Münsterland kennengelernt, wie man sich das vielleicht auch vorstellt, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen und wirklich die Familie steht im Mittelpunkt. Und das hat man auch deutlich gemerkt in dem Gespräch.
Ja, und wir haben von ihm erfahren, dass das Thema Schwerhörigkeit ihn über viele Jahrzehnte begleitet hat. Am Anfang ist er noch gut damit zurechtgekommen, dann ist es immer schwieriger geworden. Und auch da haben wir ihn dann als sehr entschlossenen Menschen kennengelernt. Darüber hat er uns etwas verraten. Er hat sehr schnell entschieden, sehr schnell gehandelt. Das fand ich beachtenswert zu hören, wie klar diese Entscheidung von ihm gewesen ist.
Wir haben auf jeden Fall einen beeindruckenden, konsequenten und vor allem auch positiven Menschen kennengelernt und da können unsere Hörer auf jeden Fall viel mitnehmen aus dem Gespräch.
Definitiv. Deswegen wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhören und Kennenlernen von Rainer.
Ich hätte es eigentlich wissen müssen über die Erfahrung mit meinem Vater, aber habe es irgendwie nicht wahrhaben wollen. Für mich haben die anderen nicht laut genug gesprochen. Und die anderen, ich sage das so ein bisschen flapsig immer, haben gesagt, ich schreie den schon an und der versteht mich immer noch nicht. Also jeder hat für die Situation des anderen nicht so das richtige Verständnis. Der Audiologe dort steuert von dem implantierten CI die 22 Kontakte einzeln an, die dort in die Hörschnecke reingeschoben worden sind. So, und diese 22 Kontakte erzeugen einen Ton und er fragt einfach nur, ab wann hören Sie und bis wann ist es angenehm. Und das ging also relativ flott, 15, 20 Minuten. Und nachdem das passierte, sagt er, so und jetzt schalte ich scharf. Und in dem Moment, wo er scharf schaltet, habe ich wirklich unbewusst den Kopf gerade gehalten, weil ich, so wie ich verstanden habe, nicht üblich ist, aber auf Anhieb Sprache verstand. Also dieses mehrfrequente Pfeifen, was so vielleicht hier und da sonst mal ist, habe ich also überhaupt nicht gehabt. Und ich hatte nachmittags schon ein Hörverständnis von irgendwo um die 50% oder ein Sprachverständnis. Das erste Erlebnis war, als ich sonntags nachmittags hinaus durch die Stadt lief und einen Freund traf, bei dem ich wirklich massive Probleme hatte, ihn zu verstehen. Also wirklich extrem. Ne? Der spricht mich an und ich verstehe, was er sagt. Ne? Also undenkbar, ne? Mhm. Ja. Und dann ging es die nächsten Tage in die Firma weiter und das ist natürlich, muss man deutlich sagen, also hat was mit Lebensqualität zu tun, für mich, aber auch für mein Umfeld, ne? Also auch für die wird vieles, vieles einfacher. Das nimmt man wahrscheinlich erst wahr, wenn man so das so erlebt hat, wie es jetzt bei mir so ist, vom Hörverlust ja, wieder bis zum Verstehen. Also war schon beeindruckend.
Herzlich willkommen, Rainer. Schön, dass du in unserem heutigen Podcast bei uns bist und uns besuchen gekommen bist. Du bist aus dem Münsterland angereist, das ist richtig, ne?
Genau, aus Ahaus, direkt an der holländischen Grenze, 50 Kilometer westlich von Münster.
Da bist du auch aufgewachsen, du kommst aus der Region, bist bis heute dort verwurzelt. Und wir wissen, dass du auch einen landwirtschaftlichen Hintergrund hast, wie man es so ganz klassisch in der Gegend vielleicht auch vermutet. Schon durch das Elternhaus, deine Eltern sind schon Landwirte gewesen?
Das Elternhaus bedingt.
Genau.
Vater hat einen landwirtschaftlichen Betrieb, ich war der älteste Sohn, wie das dann so ist. Ja, der älteste wird Bauer, der zweite darf studieren. Ja, wie auch immer. Auf alle Fälle habe ich also trotzdem meinen Berufsweg gemacht.
Genau. Du bist dann eben nicht komplett Landwirt geworden, bist aber dem Thema verbunden geblieben.
Sehr intensiv. Ich habe also eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht, Lehre, wie sich das alles so gehört. Danach Fachschulen besucht mit einem Abschluss als staatlich geprüfter Landwirt. Und ja, als ich das dann hinter mich gebracht hatte, da bin ich dann außerlandwirtschaftlich, aber am Rande der Landwirtschaft tätig gewesen. Ich war kurze Zeit in Remagen-Rolandseck. Dort gab es damals eine Lehranstalt für landwirtschaftliches Rechnungswesen. Da bin ich dann auch nur ein paar Monate gewesen und von dort aus habe ich dann gewechselt nach Braunschweig. Da war ich dann bei der Einkaufsgesellschaft der Deutschen Konservenindustrie. Toller Laden, ne? Gibt es heute nicht mehr. Aber in Braunschweig war damals viel Gemüseanbau und wir produzierten für die Konservenfabriken, waren wir verantwortlich, eben Gemüseanbau zu organisieren. Und das war meine Aufgabe. Und irgendwann rief das Münsterland wieder, 1976. Ja, und dann bin ich seit dem 1. Oktober 76 im Raiffeisenverbund tätig. 40 Jahre bis zu meiner, oder mehr als 40 Jahre bis zu meiner Pensionierung.
Dort bist du dann als Geschäftsführer tätig gewesen.
Ich war Geschäftsführer zum Schluss der Raiffeisen Münsterland West. Also in der Summe war ich 33 Jahre lang als Geschäftsführer im Raiffeisen Agrarhandel tätig.
Wie müssen wir uns diese Tätigkeit als Geschäftsführer in diesem Raiffeisenverbund vorstellen? Was hast du da so jeden Tag gemacht?
Also eine sehr komplexe Aufgabe. Ich hatte also zuletzt 10 Geschäftsstellen, etwa 80 Mitarbeiter, 70, 75 Millionen Umsatzvolumen zu verantworten. Ja, und mein Job ist, die Mitarbeiter motivieren, sehen, dass der Laden läuft, mal lapidar gesagt, sehen, dass die Finanzen stimmen und die Bilanzen stimmen. Und alles das funktioniert dann, wenn man gute Mitarbeiter hat. Und ich habe das Glück gehabt, eine sehr tolle Mannschaft zu haben. Und ich wollte gerade sagen, wenn man hören kann. Und das war zwischendurch mal ein Problem für mich. Mhm. Auch für meine Mitarbeiter bestimmt.
Mhm. Da tauchen wir gleich noch ein. Das wird, glaube ich, noch sehr spannend. Ganz kannst du von dem Thema Landwirtschaft noch nicht loslassen. Du bist mittlerweile im Ruhestand. Wir haben aber auch erfahren, dass du irgendwie noch beratend tätig bist in dem Bereich nach wie vor.
So ist es, ne? Was einfach Freude macht und ich meiner Frau nicht auf die Nerven gehen will, dadurch, dass ich den ganzen Tag zu Hause bin. Also ich habe mir davor angeboten, nach der Pensionierung die Küche zu organisieren. Das wurde dankend abgelehnt. Und seitdem bin ich also eben für meine alte Firma beratend tätig. Es geht darum, dass die Landwirte, verfolgt das hier und da sicherlich mal in den Medien, Bilanzen über die Verwendung ihrer Düngemittel und auch ihrer organischen Düngemittel, sprich Gülle, erstellen müssen. Und das wird sehr präzise nachverfolgt, auch durch amtliche Behörden geprüft. Und wir bieten eine Software an, mit der mit über Erfassung der jeweiligen Notwendigkeiten, die da gefordert sind, letztlich also diese Bilanzen erstellt werden. In der Summe müssen die Landwirte 5 diverse verschiedene Bilanzen erstellen für diesen Bereich. Und das schaffen wir mit unserer Software einmal erfassen und der Wert steht jeweils an der richtigen Stelle auch in den anderen Bilanzen. Und da bin ich ein bisschen aktiv, mache das nebenberuflich, kann viel vom Homeoffice arbeiten, aber auch eben mit zu den Landwirten rausfahren, wie es gerade so notwendig ist.
Und du bist ja dann nicht nur beratend jetzt noch tätig und sozusagen dann doch irgendwie noch beruflich aktiv, obwohl du ja eigentlich im Ruhestand bist. Und du machst ja auch viel mit deiner Familie, mit deiner Frau, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr bereist die Welt, also aus dem schönen Münsterland schaut ihr euch die schönen Ecken Welt an. Und du bist ein richtiger Familienmensch auch.
Das würde ich so behaupten. Also das ist doch bei uns. Also Familie hat bei uns ein großen Stellenwert innerhalb meiner beiden Töchter und dem Anhang, der dazugehört. Wir haben 4 Enkelkinder. Meines lebt leider nicht mehr. Trotzdem denken wir immer noch regelmäßig an unseren Carlo. Ansonsten, wie gesagt, Familie wichtig, aber auch was meine Geschwister betrifft. Wir haben alle einen sehr guten Draht miteinander und das finde ich eigentlich ganz gut, dass dem so ist. Ne?
Wie viele Geschwister hast du?
Wir sind zu 4 aufgewachsen. Ich bin der 2. von 4. Meine ältere Schwester lebt leider auch nicht mehr. Und wir anderen 3 sind eigentlich noch ganz fit dabei.
Also auf jeden Fall eine große Familie, aus der du kommst. Jetzt auch noch weiter in eine große Familie. Und wenn ihr reist, was macht ihr so? Schaut ihr euch wirklich mehr von der Welt an? Besucht ihr die Enkel? Oder?
Meine älteste Tochter, die lebt in München mit einem Sohn, Diego. Und meine andere Tochter lebt mit ihrem Mann seit 5 Jahren wieder in Ahaus. Dort haben wir 2 Enkelkinder. Wir wohnen 2 Kilometer auseinander. Das ist eine ganz gute Entfernung. Wir treffen uns regelmäßig und das macht Spaß. Wir waren ja letzte Woche also gemeinsam im Bayerischen Wald Urlaub machen. Also Kinder, Schwiegerkinder, Enkelkinder. War eine schöne Sache. Wir fliegen in 4 Wochen nach Südafrika, machen eine Rundreise nach Namibia, Botswana. Ja.
Spannend.
Also wir kennen schon einiges.
Also auf jeden Fall aktiv, also nicht nur beruflich jetzt, nicht nur im Reisen, weil, was wir auch wissen, du bist auch ehrenamtlich aktiv. Du weißt scheinbar nicht, wohin mit deiner Zeit, sondern du fährst jetzt auch noch Bürgerbus, meine ich, ehrenamtlich.
So ist es.
Kannst du uns da nochmal verraten, was bedeutet das?
Ja, der öffentliche Nahverkehr hier in Berlin, top. Ne? Man stellt sich an die Haltestelle, spätestens 10 Minuten später kommt irgendein Fahrzeug und dann geht's los. Im westlichen Münsterland oder im ländlichen Bereich ist das eben nicht so möglich. Ne? Da gibt es zwar auch Linienverkehr, aber es gibt eben auch Strecken, die vom Linienverkehr nicht so abgedeckt werden. Und da gibt's bei uns im westlichen Münsterland also mehrere sogenannte Bürgerbusvereine, die also bestimmte Strecken abdecken. Und der Bürgerbusverein Ahaus Haxbergen schafft die Verbindung von Ahaus zur holländischen Grenze. Dort kommt dann zeitgleich der, wenn wir dort sind, der holländische Bürgerbus an, sodass also auch Völkerverständigung zwischen Holland und Deutschland betrieben wird. Die Fahrgäste können, wenn sie denn möchten, bei uns aussteigen, in den Holländer Bus einsteigen oder umgekehrt. Und dann sorgen wir dafür, dass die Menschen bewegt werden können. Problem im westlichen Münsterland ist, dass eben der öffentliche Nahverkehr also wirklich eher bescheiden ist. Man muss aber objektiv auch sagen, es ist nicht so einfach zu machen. Das, was hier in der Stadt geboten wird, ist allein der Baukostenmäßig nicht mehr machbar. Wir leisten, dass die Leute bei uns auf Auto ausgerichtet sind, also viel sich selbst bewegen und Mama-Taxi auch so bei den Kindern eine große Bedeutung spielt. Manchmal wäre es sicherlich einfacher, das auch mit dem Bürgerbus zu regeln, aber so ist die Welt nun mal.
Ja. Und ein Ehrenamt hat dir nicht ausgereicht, deswegen hast du noch ein zweites, und zwar bist du Hörpate, du bist Cochlea-Hörpate. Das ist eine Gemeinschaft von Menschen, die mit Hörimplantaten versorgt sind und gesagt haben, sie wollen denjenigen, die diesen Weg noch vor sich haben, helfen, indem sie über ihre eigenen Geschichten erzählen. Und das ist das, was du regelmäßig tust. Wir verbinden dich mit diesen Menschen, die noch ganz viele Fragen, Sorgen und Nöte haben. Und damit sind wir so ein bisschen bei deiner Hörgeschichte. Du trägst selber schon seit vielen, vielen Jahren Cochlea-Implantate. Aber lass uns noch mal ein ganzes Stückchen weiter zurückspringen. Wann hast du das erste Mal mit dem Thema Schwerhörigkeit Berührungspunkte gehabt oder wann hast du gemerkt, dass du da ein Problem haben könntest?
1986 hatte ich einen Hörsturz und war dann einige 8 Tage im Krankenhaus. Letztlich habe ich dann in der Folge nach 86 diverse Hörstürze gehabt, immer verbunden mit ein wenig Hörverlust. Und seit Anfang 2000 wurde es also mit dem Hörverlust so intensiv, dass ich also Hörgeräte beidseits trug. Das klappte soweit ganz gut. Dann war ich am 30. April, das Datum weiß ich relativ genau, auf einer Fete. Dort war es extrem laut. Ich bin schon freiwillig immer ausgeflohen, also vor die Garage, dort wo gefeiert wurde, weil es mir einfach zu laut war. Letztlich am 1. Mai morgens macht man so einen Hörtest, wie das so ist, Ohr zuhalten, gucken, funktioniert es nicht, und da war rechts das Gehör weg. Der Akustik, der HNO sagt an, Schwerhörigkeit grenzend. Und dann zum Notdienst hin, ja, wie gesagt, da war auch nichts mehr zu machen. Und dann habe ich also dann bis 2014 also zwar beidseits Hörgeräte getragen, auch auf dem dann schwer geschädigten Ohr, weil ich das Gefühl hatte, dass es so ein bisschen Hörvermögen zusätzlich bringt. Aber wenn ich mit wem gesprochen habe, dann habe ich also so den Kopf gedreht, also das linke Ohr zum Sprechenden hin, weil das einfach dann nochmal besser war. Trotzdem war es schwer mit dem Verstehen. In Folge kamen aber nochmal Hörstürze dazu, weiteres Nachlassen des jetzt noch linken Ohres, welches noch hörend war oder verstehen konnte. Ja, und irgendwann sagt einer meiner Schwiegersöhne, Weihnachten 2013, mit dir, das geht gar nicht mehr.
Ah, diese Party, von der du erzählt hast, denkt man ja erstmal, oh, das muss ja eine sehr wilde, laute Party gewesen sein, dass es zu so gravierenden Folgen gekommen ist. Wahrscheinlich hat es dem Ganzen den Rest gegeben. Ne? Es war ein in dem Fall nicht singulärer Auslöser für deinen Hörverlust, sondern das, was dann quasi das Glas zum Überlaufen gebracht hat. Ne?
So würde ich das interpretieren, genau.
Und dann warst du danach ja die Jahre schon regelmäßig in ärztlicher Behandlung oder hast dich beraten lassen oder es war schon, dass du dich kontinuierlich auch darum gekümmert hast um dein Hören, aber schon das hast überprüfen lassen und dich schon damit beschäftigt hast mit dem Hörverlust.
Also intensiv, weil ja allein aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit ist nochmal Hören, sprich Verstehen wichtig, ne? Und insofern war ich also wirklich regelmäßig unterwegs beim HNO, bei Akustikern. Ich habe teilweise mir, also weil innerhalb der Regel, wo die Krankenkassen dann Hörgeräte nicht mehr bezahlen, habe ich mir auf eigene Kosten also neue Hörgeräte gekauft, die ich dann also auch qualitativ hochwertige. Aber das war alles natürlich für den Moment helfend, aber das Hörvermögen als solches ließ weiter nach.
Du weißt,
vielleicht auch erblich bedingt, also auch mein Vater trug Hörgeräte, das habe ich ja nicht mehr ganz genau in Erinnerung, also ich weiß nur, dass er eben schwer hörte. Ne?
Du warst ja permanent beruflich auf dein Gehör auch angewiesen, du hast uns eben erzählt, was du gemacht hast, du hast große Teams geleitet, du hast wahrscheinlich permanent mit Unmengen an Leuten den ganzen Tag über gesprochen. Und wir reden da ja durchaus über einen größeren Zeitraum, wo sich das verschlechtert hat oder auch nach deinem Hörsturz, also 10 Jahre sind das ja gut gewesen, wo du dich da durchmanövrieren musstest. Wie sahen diese 10 Jahre für dich aus? Hast du gemerkt, dass es da immer enger wird oder wie lange konntest du mit Hörgeräten noch so gut auskommen, dass du gesagt hast, das ist schon noch okay?
Ich habe es ja gerade gesagt, es ist ja so, dass es also das Hörvermögen laufend nachgelassen hat, auch messbar nachgelassen hat. Ich regelmäßig in ärztlicher Behandlung war. Trotzdem ist es ein Problem, man will als Schwerhörender das ja nicht immer wahrhaben. Ne? Ich erinnere mich an meinen Vater, da lag es auch an uns, ne, dass wir nicht laut genug gesprochen haben. Ne? Während er den Fernseher also extrem laut drehte und das für uns schon wieder unangenehm wurde. Ich glaube, viele Schwerhörenden und deren Angehörige kennen dieses Problem. So, das ist bei mir auch so also gewesen. Ich hätte es eigentlich wissen müssen über die Erfahrung mit meinem Vater, aber habe es irgendwie nicht wahrhaben wollen. Für mich haben die anderen nicht laut genug gesprochen und die anderen, ich sage das so ein bisschen flapsig immer, haben gesagt, ich schreie den schon an und der versteht mich immer noch nicht. Also jeder hat für die Situation des anderen nicht so das richtige Verständnis. Und da es wirklich massiv schlechter wurde und auch ja, meine Mitarbeiter sagten, manchmal habe ich den Eindruck, du kriegst gar nicht alles mit. Ne? Ich habe vielleicht das große Glück gehabt, dass ich so aus dem fachlichen Zusammenhang dann vieles wiederum interpretieren konnte. Aber ihr wisst selbst, wie das ist, wenn man interpretiert, man kann auch mal falsch interpretieren. Ne?
Ja. Und dann gab es im Dezember 2013 dieses Gespräch mit deinem Schwiegersohn. Was hat er dir erzählt, dass da plötzlich bei dir so ein Schalter umgelegt worden ist?
Ja, wie gesagt, im Weihnachten Familie zusammen, Lautstärke drumherum und ich frage regelmäßig nach, ne, was habt ihr gerade gesagt? Ne? Und dann hat er irgendwann gesagt, mein Schwiegersohn, du weißt was, mit dir das geht gar nicht mehr. Ne? Und das war eigentlich, wie gesagt, der Schalter. Ich bin regelmäßig, habe ich gerade gesagt, beim HNO gewesen. Der HNO, obwohl ich glaube, dass ich in einer sehr guten Praxis bin, hat mich auf das Thema Hörimplantate also nie hingewiesen. Sondern ich habe das gemacht, was viele Menschen da machen. Man schaut ins Internet, was gibt es da an Möglichkeiten und fand da dann eben das Thema Cochlea-Implantat. Ja, und dann, also wie gesagt, ausschlaggebend war die Anweisung meines Schwiegersohns. Ne?
Ja.
Er hat anscheinend den richtigen Ton dann getroffen oder die richtigen Worte gefunden. Und dann, du hast gesagt, du hast das im Internet nachgeschaut, aber das ging dann ja schon sehr schnell, also Dezember 2013. Und wann hattest du dann wirklich den ersten Klinikkontakt oder den Kontakt wirklich, wo es wirklich konkret um ein CI mit einem HNO-Arzt ging?
Zweite Hälfte Januar.
Das sind Neujahrsvorsätze, würde ich sagen, direkt ja, in die Tat umgesetzt.
Ja, das ist so. Also ich fackel da nicht lange rum, wenn ich das so sagen darf, sondern wenn was ist, wenn es gemacht werden muss, dann geht's los.
Ja.
Und irgendwo war die Erkenntnis da, die meine nicht fachlich kompetente, aber doch Internetrecherche, die ich gemacht habe, hat eigentlich bestätigt, dass es also durchaus sinnvoll sein könnte. Und die Empfehlung war Untersuchung in einer Klinik und dort bekommt man dann weiter gesagt, ob es denn funktioniert.
Ja. Du hast dann relativ schnell eine für dich passende Klinik gefunden. In dem Fall bist du in München gewesen. Hattest du Bezugspunkte zu München oder hast du einfach geschaut, welche Klinik für dich die passendste ist?
Nein, die Frage war für mich eigentlich, Hannover ist so die Klinik, über die alle reden, zumindest damals. Dann habe ich nur gedacht, ich weiß ja gar nicht, wie oft ich nach Hannover muss, wie lange ich im Krankenhaus bin und wie oft ich zur Nachsorge dorthin muss und dann hängst du allein in Hannover rum und all diese Dinge. Und dann habe ich auch wiederum im Internet geschaut. Die eine Tochter wohnt in München, die zweite wohnte zu der Zeit mit ihrer Familie in Kiel und habe dann überlegt, wo kannst du denn hin? Welche Kliniken bieten was, soweit ich das urteilen kann? Und dann habe ich mich letztlich für München entschieden, Klinikum rechts der Isar. Einmal, weil dort schon diverse Operationen durchgeführt worden sind. Zum Zweiten, weil der HNO-leitende Chefarzt dort ein ganz gutes Renommee hatte, zumindest soweit ich das nachvollziehen konnte. Und zum Dritten, eben, ich wusste ja, wie gesagt, nicht, wie lange ich denn im Krankenhaus liege und wie das alles so ist. Dann habe ich förmlich immer einen Anknüpfungspunkt, um eben nach München zu fahren. Ja, und dann habe ich dort angerufen, Termin gemacht. Ja, an dem Termin wurde dann also die entsprechenden Untersuchungen wurden durchgeführt. Ergebnis war, dass ein CI also durchaus helfen kann. Und dann bekam ich einen OP-Termin und dann ging es weiter.
Und dann hast du von der Erkenntnis, also Dezember 2013, wann hattest du das 20. CI am Kopf?
20. Februar 2014 war die OP. Und am 31.
Ärztliche Diagnose im Januar und dann hast du gesagt, mache ich.
Genau.
Wie du gesagt hast, nicht lange gefackelt. Wenn was entschieden ist, dann hast du es wirklich schnell durchgezogen. Wie war für dich dann der Unterschied? Weil du ja lange ohne diese Hörlösung durchs Leben, also gut auch durchs Leben gekommen bist, aber dann hattest du jetzt ja die Lösung recht schnell am Kopf.
Also es ist ja erstmal die OP, die stattfindet. Ich bin morgens um 6 ins Krankenhaus gefahren, um 7:30 lag ich auf dem OP-Tisch. Und dann war nach 3 Stunden das erledigt. Dann ist man noch ein paar Tage im Krankenhaus, aber total schmerzfrei, also total problemlos. Also muss man keine Angst haben. Und dann war einige Wochen später die Anpassung am 31. März 2014. Und der Audiologe dort steuert von dem implantierten CI die 22 Kontakte einzeln an, die dort in die Hörschnecke reingeschoben worden sind. So, und diese 22 Kontakte erzeugen einen Ton und er fragt einfach nur, ab wann hören Sie und bis wann ist es angenehm. Und das ging also relativ flott, 15, 20 Minuten. Und nachdem das passierte, sagt er, so, und jetzt schalte ich scharf. Und in dem Moment, wo er scharf schaltet, ich habe ja sonst, habe es gerade gesagt, das Ohr immer zum Hören, das linke Ohr zum Hörenden, zum Sprechenden gehalten, habe ich wirklich unbewusst den Kopf gerade gehalten, weil ich, was, so wie ich verstanden habe, nicht üblich ist, aber auf Anhieb Sprache verstand. Also dieses mehrfrequente Pfeifen, was so vielleicht hier und da sonst mal ist, habe ich also überhaupt nicht gehabt. Und ich hatte nachmittags schon ein Hörverständnis von irgendwo um die 50% oder ein Sprachverständnis.
Ja. Unsere Gäste, die zu uns in den Podcast kommen, bitten wir immer, ein Lieblingsgeräusch uns zu nennen. Du hattest kein unbedingt Lieblingsgeräusch, aber trotzdem hast du uns etwas genannt, was eine große Bedeutung für dich hatte. Da hören wir einmal kurz rein.
Genau.
Unverkennbar,
genau.
Vogelgezwitscher. Genau. Was hat es damit auf sich? Warum hat das so eine Bedeutung für dich gehabt?
Also die Anpassung des CIs fand zwischen 11 und 12 statt. Um 12 war da Mittagspause, weil ich habe mich in die Cafeteria gesetzt, 31. März 2014, tolles Wetter, habe draußen gesessen und eben Pause gehabt und höre ein regelmäßiges Pfeifen für mich. Habe das aber jetzt nicht mit Vogelgezwitscher interpretiert, sondern einfach, ich habe eine neue Technik irgendwo implantiert, beziehungsweise außen den Sprachprozessor sitzen. Und dann liegt es natürlich an der Technik und nicht an allem anderen, weil ich ja vorher auch schon mal ganz gut gehört habe, ne? Und nach der Pause war ich wieder beim Audiologen, nochmal so, ja, darf einjustieren. Und meine erste Aussage bei ihm war, also ich glaube, das Ding ist kaputt. Ich höre ein wirklich regelmäßiges Piepen. Ne? Ich sagte, Hier auch? Ja, ich sage hier auch, ne? Ja, nee, kann nicht sein. Ja, ich sage es aber, ne? Ja, dann mal, kommen Sie mal bitte in die Hörkabine rein. Sie wissen, wie das ist, schalldicht. Und jetzt? Na, jetzt höre ich nichts mehr. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jahrelang keine Vögel zwitschern gehört. Das war das erste Geräusch, was ich dann also nach 10 Jahren wirklich bewusst positiv wahrgenommen habe. War schon toll.
Und wie ist das, wenn du heute das Vogelgezwitscher hörst? Jetzt kannst du es wahrscheinlich auch schon ein bisschen besser. Also ist es immer noch dieses unbekannte, regelmäßige Piepen wahrscheinlich?
Nee. Ich kann es ja zuordnen. Ich habe ja gewusst, es liegt nicht am Fehler der Technik, sondern es ist, ja, eben weil ich 10 Jahre das Vogelzwitschern nicht mehr gehört habe.
Ja, man muss das Hören dann natürlich auch wieder neu interpretieren können, die Geräusche, die man lange nicht gehört hat.
Genau.
Dass man da wirklich erstmal wieder gucken muss, was ist das überhaupt, wenn man das lange nicht gehört hat. Und dann hat das ja auf Anhieb gut funktioniert mit dem Verstehen auch, nicht nur mit dem Hören, sondern auch mit dem Verstehen. Wie war das für deine Familie dann, als du sozusagen mit der Technik am Ohr nach Hause gekommen bist?
Ja, an dem Nachmittag, 31. März, meine Frau war in München bei meiner Tochter, ich mit der U-Bahn zurück, eben zur Familie. Und meine Frau spricht mit mir in ihrer gewohnten Lautstärke, die sie ja gewohnt ist bei mir, weil man muss ja lauter sprechen. Ich habe es noch nicht geglaubt, aber es ist so. Meine erste Aussage war zu meiner Frau, schrei mich nicht an. Ich verstehe dich ganz gut. Also war schon beeindruckend. Und am gleichen Nachmittag habe ich mit einer meiner Schwestern schon ein Telefongespräch auf dem rechten Ohr geführt. Mit allen gewissen Einschränkungen, aber trotzdem, wir haben uns verstanden.
Mhm. Damals hast du noch mitten im Berufsleben gestanden. Du bist dann in die Firma zurückgekommen. Wie war das da? Wie haben die Mitarbeiter reagiert? Wie hast du den Unterschied wahrgenommen?
Das erste Erlebnis war, als ich sonntags nachmittags hinaus durch die Stadt lief und einen Freund traf, bei dem ich wirklich massive Probleme hatte, ihn zu verstehen. Also wirklich extrem, ne? Der spricht mich an und ich verstehe, was er sagt, ne? Also, undenkbar, ne?
Mhm.
Ja. Und dann ging es die nächsten Tage in die Firma weiter und das ist natürlich, muss man deutlich sagen, also hat was mit Lebensqualität zu tun, für mich, aber auch für mein Umfeld, ne? Also auch für die wird vieles, vieles einfacher. Das nimmt man wahrscheinlich erst wahr, wenn man das so erlebt hat, wie es jetzt bei mir so ist, vom Hörverlust wieder bis zum Verstehen. Also war schon beeindruckend.
Und würdest du dann auch sagen, das hättest du schon früher machen sollen oder wärst du früher noch nicht bereit gewesen?
Im Nachhinein muss ich sagen, erstmal, ich stelle das auch so im Bekanntenkreis fest, wenn jemand schwerhörig ist, auch die heute wollen es nicht wahrhaben. Selbst wenn ich vielleicht mit meiner Hörerfahrung hier und da versuche, auf die Probleme hinzuweisen, die ich selbst empfunden habe. Also viele Leute fangen für meine Begriffe erstmal sowieso zu spät an, sich ein Hörgerät zu organisieren, weil, wie auch immer, Brille trägt jeder, da merkt man es dann auch, aber beim Hören werden wir es nicht so bewusst wahrhaben. Das ist das Erste. Aus Sicht heute würde ich sagen, es hätte eher sein müssen oder sollen, aber ja, Zeit ist vorbei. Das N6 war das erste Gerät, was ich bekommen habe und ja, das war gut.
Du bist jetzt ja auf beiden Seiten mit einem CI versorgt. Wie schnell oder wie bist du dann zu deinem zweiten CI gekommen?
Ja, das war eigentlich überraschend. War auch so nicht geplant, wenn man es denn planen kann, ne? Also, wie gesagt, ich hatte also jetzt das Implantat rechts bekommen und den Sprachprozessor rechts angepasst bekommen. Musste dann einige Male nochmal nach München nachjustieren. Das war aber bei weitem nicht so häufig, wie ich das also vorher in Anführungsstrichen befürchtet habe. Ja, und im Verlaufe der nächsten Monate, nachdem also das rechte Ohr mehr oder weniger hörend war, hat mich das linke Ohr im Stich gelassen. Und auch da war ich wiederum regelmäßig beim HNO. Ja, ist halt so. Und im September 2014 war das linke Ohr, wie sagt der HNO, an Schwierigkeit grenzend. Also nichts mehr verstanden. Und ja, da ich meine Erfahrung hatte vom Frühjahr, Termin gemacht.
Hast du auch da nicht lange gefackelt, scheinbar?
Nein. Ich wusste ja, wie es geht.
Ja.
Termin gemacht, bin dann im November implantiert worden. Und am 8. Dezember war dann die Anpassung auf der linken Seite und seitdem trage ich auch so beidseits CIs. Und ich sage das oft, ich fühle mich fast wie normalhörend. alles auf alle Fälle eines wirklich deutlich besser, so die Probleme, die hörgedrehte Träger haben, dass, wenn die so klagen, angefangen, dass es in lauter Umgebung also sehr unangenehm ist. Ich kann es nicht sagen, woran es liegt, aber also deutlich besser, als eben es mit Hörgeräten war. Und der erste Schritt, das zu tun, ich stelle das auch heute auch so in Gesprächen mit als Hörpate fest, dass so die erste Angst da ist vor der OP. Die Angst muss meiner Meinung nach nicht sein, weil die wirklich unproblematisch ist. Aber man muss zeitig rangehen. Es ist, ich habe es gerade schon mal gesagt, Lebensqualität. Für einen persönlich, als auch für das Umfeld.
Als Hörpate sprichst du ja mit sehr vielen Menschen, die vor dieser Entscheidung stehen. Und nicht jeder dieser Personen ist so schnell dabei, wie du das gewesen bist. Was hörst du da? Was sind die großen Hürden neben der OP? Viele Menschen denken relativ lange darüber nach, ob sie den Schritt gehen wollen.
Ich glaube einmal das, was ich selbst erlebt habe, dass man es einfach nicht wahrhaben will, dass es auch so Sinn macht. Zum Zweiten, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es wirklich also Hörqualität bringt und nicht nur hören, sondern verstehen. Ne? Das ist ja zweierlei. Habe ich auch gelernt eben beim HNO, dass also verstehen was anderes ist als hören. Ich denke, das sind, und dann natürlich die Ängste vor der OP und was die Menschen alle so machen. Ich habe es auch gemacht, man schaut jetzt Internet und so der erste Eindruck, wenn man so sieht, was da gemacht wird, das ist ja nicht so ganz ohne. Aber ich kann es nur wiederholen, also OP beide Male total problemlos. Ich war also OP und nochmal 4 Tage im Krankenhaus, habe dann noch, 14 Tage Verband getragen und nach weiteren 4 Wochen war dann die Anpassung des Sprachprozessors. Also es sind Ängste, die da sind und die Bereitschaft zu erkennen, dass man handeln muss.
Wir fragen unsere Hörer ja auch immer, beziehungsweise wir fragen sie nicht, sondern die Fragen kommen von unseren Hörern. Du trägst jetzt ja schon seit 10 Jahren eben 2 CIs und wir haben eine Frage, ich denke, da kannst du sehr gut weiterhelfen. Und zwar von dem Wolfgang, der ist 68 Jahre alt und steht jetzt kurz vor der OP. Und ist nicht ganz so, also er hat den Termin schon, aber beschäftigt sich jetzt schon mit der Zeit nach der OP, wie es dann im Alltag aussieht. Da kommen jetzt so die Fragen, zum Beispiel war eine Frage, trägt man das CI denn auch nachts?
Nee, natürlich nicht, weil Bewegung im Bett und das CI ist ab. Also ich lege das CI dann des Nachts ab, klar, oder beide CIs mit dem Problem, dass ich dann nicht mehr hörend bin. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Wenn ich es negativ sehen würde, würde ich mir Sorgen machen. Also sehe ich es positiv und hat wirklich was für sich. Ne? Sie hören das wirklich nichts. Ne? Also auch Geräusche von außerhalb, die Vogelstimmen, ne? Die haben möglicherweise wach machen würden, höre ich ja dann auch nicht mehr. Problem ist auf der anderen Seite, wenn Sie beispielsweise Feuermelder, Haustürklingel, Telefon, all die Dinge hören Sie natürlich auch nicht. Ne? Da gibt es aber technische Hilfsmittel, um das auch so zu überbrücken. Aber ansonsten eben, wenn man denn schläft, ablegen.
Oder generell, bei dir ist es dann ja wirklich so, wenn du die CIs nicht trägst oder wenn zum Beispiel kann ja auch mal der Akku oder die Batterie dann einfach leer sein, dann bist du tatsächlich taub. Hast du zu Hause Hilfsmittel, die du dann nutzt, wie du schon gesagt hast, die Türklingel? Also es gibt ja Lichtsignale zum Beispiel.
Habe ich alles gehabt oder habe ich auch noch. Das Einzige, was ich also noch installiert habe, sind Feuermelder, die mit meinem Wecker gekoppelt sind. Also drahtlos verbunden. Sollte also ein Feuermelder ansprechen, dann hat der Wecker eine Blitzeinrichtung, sodass ich also über die Lichtblitze wach werden würde, falls meine Frau nicht vorher wach wird und mich also wachrüttelt.
Also können wir Wolfgang auf jeden Fall sagen, nachts, gut, muss sicherlich jeder selber entscheiden, aber ja, wenn man beidseitig versorgt ist, wäre man dann nachts taub, aber es gibt Lösungen dafür und man kommt auch gut.
Ganz gut.
Gut durch den Alltag.
Also auch die Haustürklingel lässt sich mit diesem Wecker, sprich mit dieser Blitzanlage verbinden. Es gibt so kleine Geräte, die kann man sich unter das Kopfkissen legen, die sind auch wiederum mit dem Wecker verbunden und die vibrieren dann, wenn, also je nach Geschmack, wie man das gerne möchte. Ich bin relativ häufig, fällt mir dabei gerade ein, habe ich Kreuzfahrten gemacht. Und wenn man Kreuzfahrten macht, dann wird man davor auch gefragt, Gesundheitsstatus. Ich gebe dann immer an schwerhörend, beziehungsweise taub, weil das ja für die Kreuzfahrtverantwortlichen wichtig ist, denn wenn was passiert, werden also die Kabinen, wo eben Leute sind wie ich, möglicherweise dann nochmal speziell beobachtet von dem Personal der Schiffe. Das gebe ich regelmäßig an. Es gab auch auf den Schiffen dann die Möglichkeit, von dort also technische Hilfsmittel zu bekommen, ne? Die also dann wiederum eben auch blitzen, wenn was ist. Habe ich 2-3 Mal genutzt, danach nicht mehr. Aber ist meine Frau dabei, die hört es dann, wenn ich es nicht höre. Also da sind wir ein gutes Team. Und es kommt so ganz gut klar.
Wie ist es sonst auf Reisen? Ich erweitere jetzt einfach mal die Frage, die wir da bekommen haben. Du hast die Kreuzfahrt erwähnt und hast gesagt, ihr fliegt jetzt noch in den Urlaub, macht eine größere Reise. Wie sind Flugreisen für dich? Weil ich weiß, das interessiert auch immer viele, wie es mit dem Ziel ist.
Problemlos. Also einmal stört ja beim Sitzen nicht, ne? Man sitzt also genauso relaxed wie also jemand, der also normalhörend ist und keine Technik an den Ohren hat. Das ist das eine. Zum Zweiten, wenn ich dann Ruhe haben will auf meinen längeren Flügen, ne, ziehe ich es runter und ich habe Ruhe. Also wichtig ist, glaube ich, man muss die Dinge nicht problematisieren, sondern man muss versuchen, das Positive zu sehen. Wenn man sich auf Probleme fokussiert, dann wird es natürlich alles schwierig, ne? Aber wenn man die Dinge positiv betrachtet, dann kann man damit ganz gut umgehen und das versuche ich mein ganzes Leben lang.
Das ist eine schöne Einstellung.
Und ich würde sagen, fast auch schon ein schöner Abschluss für dieses Gespräch mit einer schönen Botschaft, mit der wir rausgehen können aus dem Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns Einblicke in dein Leben und deine Hörgeschichte gewährt hast. Es war sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns gewesen bist in unserem Podcast.
Ja, gerne. War auch für mich eine neue Erfahrung oder auch spannend. Euch beiden schönen Dank.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal hier, bei YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt, und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da.